haben bei den Propheten gestern schon gemerkt, Gott zielt mit seinem Rückruf, mit seinem Rufen in seine Nähe auf unser Herz. Und darum können wir nur bitten, Herr, befreie unsere Herzen, dir zu danken, dich zu loben, befreie unsere Hände, dir zu dienen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Diese Bitte können wir auch singen in der Nummer 197 in demselben Buch. 197.
Ich freue mich auch heute wieder, Sie zu sehen und Ihnen Gottes Wort bringen zu dürfen. Und wie wir gestern das 12. Kapitel des Jesaja am Anfang zum Gebet genommen haben, so möchte ich heute aus dem 43. Kapitel die ersten Verse beten. Jesaja 43. Jesaja 12 ist aus dem ersten Teil des Propheten, Jesaja 43 aus dem zweiten Teil. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten herführen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Bringe hervor das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dies verkünden und uns Früheres hören lassen? Lass sie ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen. Dann wird man es hören und sagen, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden, und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündet, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe, und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? Danke für diesen Ruf, danke für diese Zusage. Danke auch, dass du warnst, und danke, dass du sagst, dass wir wertgeachtet sind. Und danke auch, dass wir zu deiner Ehre geschaffen sind. Wir gehören nicht uns, wir gehören dir. Du hast einen Anspruch auf uns. Segne diese Zeit mit und im Propheten Jesaja vor dir. Amen. Einige von Ihnen werden es gemerkt haben, es ist mir unmöglich, in dieser kurzen Zeit, die wir haben, durch jedes Kapitel hindurch zu rennen oder zu hecheln. Und so habe ich den Ansatz gewählt, dass ich mit verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Fragestellungen auf dieses Buch blicke. Das werde ich auch heute tun und mich von verschiedenen Seiten dem Buch nähere, mit dem Ziel, im Schweizerdeutschen sagt man glustig, sie anzureizen, sie wirklich neugierig zu machen, in dieses Buch einzutauchen oder, wenn sie in der Bibellese daran vorbeikommen, das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal hintereinander zu lesen. Wir haben gestern 6 Dinge getan, 6 Schritte gemacht und ich habe sie Ihnen auf der Seite aufgehängt, beziehungsweise Schwester Friederike hat das gemacht. Ich habe begonnen mit dem Zugang zu den Schriftpropheten und festgestellt, ich weiß nicht, ob sich das mit Ihrer Erfahrung deckt, dass viele einen schwierigen Zugang zu den Propheten haben. Es scheint weit weg, der Stil ist ungewöhnlich und es werden viele historische Details genannt, dass es so, dass es manchen schwerfällt und sie das Gefühl haben, das ist eigentlich nichts für mich. Wir haben diese 3 Punkte festgestellt, dass wir ohne sie ein Drittel der Bibel weglassen, was doch gewichtig ist, dass wir auch zahlloser Sichtweisen und Beurteilungen Gottes entbehren und dass wir drittens, vor allem und sehr wichtig, das Neue Testament gar nicht richtig verstehen können, weil ständig auf diese Stellen Bezug genommen wird. Wir haben uns als Zweites uns gefragt, was ist das Zentrum, was ist die Mitte, auf was zielt denn das ganze Prophetenbuch hin? Und haben gesehen, dass Gott 3 Dinge tut, dass er einerseits eine Diagnose stellt, eine krasse, zielgerichtete, aber auch unmissverständliche Diagnose, dass wir aus uns, dass auch das Volk damals und wir uns heute nicht aus uns selbst retten können. Ja, dass wir unheilbar krank sind. Ouvertüre, Kapitel 1. Und wir haben dann an den Schluss des Buches geblickt und gesehen, dass Gott aber Neues schaffen wird. Erstaunlicherweise, wenn Sie vielleicht diese letzten Verse noch in Erinnerung haben, im 66. Kapitel ist es bis zum letzten Vers des Buches so, dass 2 Wege vorgestellt werden. Ein Same, der bleibt, und Leichname, die hinausgetragen werden. Warnung und Segen, beides immer nebeneinander. Und dann sehen wir die Mitte. Wie kann denn diese Rettung geschehen? Und hier ist Jesaja, der Name ist Programm. Gott, Jahwe, rettet Jesus. Wir sehen, dass es Zitate gibt über die Menschwerdung, über den Dienst, über den Tod und die Auferstehung und über das Wiederkommen zum Gericht und zur Schaffung des neuen Himmels und der neuen Erde. Das alles bereits im Propheten Jesaja vorhergesagt und im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Wir haben uns dann als Drittes gefragt, wenn wir das weiter zurücktreten, wie steht Jesaja in der ganzen Bibel da? Also einen ganz weiten Blick genommen. Und ich habe 4 Schritte vorgeschlagen und Ihnen auch ans Herz gelegt, das mit 1 oder 2 Büchern noch zu vertiefen, weil das ungemein hilfreich ist beim Bibelstudium, dass wir gesehen haben, dass zuerst mit der Tora, den 5 Büchern Mose, die Grundlagen gelegt werden, die Fragen beantwortet werden, wie war es am Anfang, warum ist es nicht mehr so, wie es einmal war, wie hat alles begonnen und wie ist Gott mit dem Menschen in Beziehung getreten. Wir haben gesehen, dass er einen ersten Bund geschlossen hat mit Adam, später auch mit Noah und mit dem Volk Israel und mit David. Und dass aber der Mensch nicht in der Lage war, diesen Bund zu halten, dass er ihn ständig sofort gebrochen hat und dadurch das Elend auch stammt. Und wir haben gesehen, dass die Juden, die Propheten eigentlich schon mit Josua beginnen, die frühen Propheten und die Samuel und die Königsbücher, weil sie ständig rückgreifen auf diesen Anfang, auf diese Grundlage der Tora. Sie fragen ständig, und wie ist es jetzt mit diesem Menschen? Kann er diesen Bund halten oder nicht? Das ist das ständige Thema. Josua ist voll von Anspielungen. Immer dann, wenn, und auch die anderen Bücher, immer dann, wenn das Volk sich an Gottes Gesetz hielt, steht so, wie es Mose oder so, wie es Jahwe angeordnet hat. Das war das wichtige Frage, Bundestreue oder Bundesuntreue. Und das zieht sich dann auch bei den Königen durch. Sie sehen nur zwei Kriterien, zwei Wege, zwei wichtige Dinge bei den Königen. Die Könige wurden danach beurteilt, ob sie taten, was recht war in den Augen des Herrn, oder ob sie es nicht taten. Wieder diese Bundestreue oder diese Bundesuntreue. Würden sie sich an das halten, was Gott versprochen hat? Es ist übrigens interessant, ich kann das leider nicht weiter ausführen, ich habe, glaube ich, 12 Variationen herausgearbeitet von diesen Königen. Zwischen diesen zwei Wegen gibt es dann schon noch Schattierungen. Es gibt Könige, das wäre mal spannend zu verfolgen, die haben gut angefangen und schlecht geendet. Salomo zum Beispiel oder Ussia. Es gibt Könige, die haben die ganze Zeit über das ganze Leben immer wieder Fehltritte begangen, die ihre Regierungszeit doch deutlich beeinträchtigt hat. Oder es gibt auch Könige, die schlecht angefangen haben, ganz, ganz schlecht angefangen haben und am Schluss doch noch gut geendet haben. Wenn Sie die Geschichte Manasses lesen, in 2. Chronik 35 ist es, glaube ich, das ist so eindrücklich, das war der schlimmste König, die schlimmste Beschreibung, was der sich alles aufgeladen hat, ist ja unglaublich. Übrigens vermutet man, dass Jesaja durch Manasse, diesen König, umgebracht wurde. Er wurde nach der Überlieferung in einem Baum zersägt durch Manasse. Und dieser König ist dann in die Gefangenschaft gekommen und dann steht am Schluss, dass Gott sein Herz umgekehrt hat, dass er Buße getan hat und Gott hat ihn ins Land zurückkommen lassen. Was für eine Ermutigung. Also es gibt ganz verschiedene Schattierungen, wenn Sie die Königsbücher und die Chroniken das nächste Mal lesen, unbedingt beachten, welche Schattierungen auf diesen beiden Wegen Gott aufzeichnet. Das ist hochspannend. Und was waren dann die Punkte, dass der König zu Fall kam? Zum Beispiel steht mir an mehreren Stellen, und ich werde das nur deshalb, weil das der Hintergrund auch dieses Jesaja-Buches ist, zu der Lebzeit Jesajas, Ussia hat eine sehr erfolgreiche Regierungszeit und am Schluss hat er das Gefühl, er sei mehr als ein König, sondern auch noch ein Priester. Und andere Könige auch, Hiskia haben wir gestern kurz angetönt, der hat Hilfe gesucht am richtigen Ort. Er ging zu Gott und betete zu ihm und in der krassen Unterlegenheit gegenüber dem mächtigen Feind, der mit 200.000 Soldaten vor der Stadt lagerte, hat er gesagt, wir vertrauen auf dich. Wunderbares Bittgebet von Hiskia. Er wurde gerettet, einige Zeit später krank und nach seiner Krankheit nochmals genesen, seine Jahre wurden verlängert und dann hat Gott ihm einen Test geschickt. Ich weiß nicht, ob es in den Königsbüchern oder in den Chroniken steht, Gott testete sein Herz, als er ihm diese Gesandten Babylons schickte und Hiskia war geschmeichelt und öffnete sich diesen feindlichen Boten und zeigte ihnen alles, öffnete ihnen die Schätze und das war nicht gut. Einmal die Hilfe geholt und das nächste Mal nicht, über das Ganze aber eine wunderbare Regierungszeit Hiskias. Also die verschiedenen Wege, es geht immer um Bundestreue, Bundesuntreue und wir sehen eigentlich, dass auch der König, über den steht David zum Beispiel, dass er recht tat, was in den Augen des Herrn ist, er war und dass er der Mann nach dem Herzen Gottes war. Wir wissen, dieser David hat schwer gesündigt. Dieser David hat die zweite Lebenshälfte verbracht, indem er unter den Folgen seiner großen Fehltritte litt. Der ganze zweite Teil des Samuelbuches ist davon voll. Also zeigt auch diese Geschichte, dass es nicht das Ende sein konnte. Es musste ein Nachkomme Davids kommen. Ein Nachkomme, der wirklich die Probleme löst. Die Hilfe musste von außen kommen. Weder Adam, noch Noah, noch Abraham, noch die Väter, noch das Volk Israel, noch die Propheten, noch die Könige. Niemand konnte das Problem aus der Welt schaffen und die Propheten dachten schon, ja, auf welche Zeit ist das wohl gerichtet? 1. Petrus 1, Vers 10, dass endlich diese Lösung geschaffen wurde. Und das führt dann zum Neuen Testament. Der Nachkomme Abrahams und der Nachkomme Davids würde dieser König sein. Und ich möchte gerne einen Vers lesen aus Lukas 1, der direkt auf Jesaja 11 Bezug nimmt. Lukas 1, Vers 31, aus der Ansprache des Engels an Maria, die Mutter Jesu. Ein wunderbarer Text, der Engel sagt, Lukas 1, Vers 31, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus, Jehoshua, Jesaja, Gott rettet. Ach, jetzt kommt er. Jetzt kommt dieser Jesus, dieser der Retter. Und dann steht, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und jetzt kommt's. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Aha. Jetzt ist dieser Nachkomme Davids da. Und er wird über das Haus Jakobs in Ewigkeit regieren. Und jetzt die Anspielung auf Jesaja 11, sein Reich wird kein Ende haben. Dann kam er. Das ist der Dreh- und der Wendepunkt, der Angelpunkt der gesamten Heilsgeschichte. Die Krippe und das Kreuz. Auf das ist das ganze Alte Testament gerichtet und das ganze Neue Testament blickt darauf zurück. Gott hat den Heiligen Geist geschickt, breitet sein Evangelium bis heute aus in die gesamte Welt und wird zurückkommen, er hat es verheißen, er wird zurückkommen zum Gericht und zum Segen und neue Himmel und eine neue Erde schaffen. Wir sehen also, dass der Prophet Jesaja in diesen Propheten, in diesem zweiten Schritt immer zwei Dinge tut. Er blickt zurück oder ins Volk auf diesen Bundesschluss und beurteilt das Volk nach der Bundestreue und Untreue. Jesaja 1 macht es gleich von vorweg klar, das Volk war untreu. Es konnte sich nicht selbst retten, es war unheilbar krank. Und Jesaja blickt auch voraus auf diesen Messias, der kommen würde und die Probleme lösen würde. Rückblick und Vorausblick. Manchmal hat man die Propheten nur so im Kopf, dass sie nur vorausblicken. Das stimmt nicht. Jemand hat geschrieben, ein Alttestamentler hat das zusammengerechnet, gesagt, wahrscheinlich 80% bis 90% der Aussagen sind gegenwarts- und vergangenheitsbezogen. Und dann dieser herrliche Ausblick, nicht nur auf das erste Kommen des Messias, sein Kreuz und seine Auferstehung, sondern auch auf das zweite Kommen, auf das Kommen in Herrlichkeit, auf die Wiederherstellung. Das, wenn man Jesaja im gesamten Buch anordnet. Was ich jetzt im Moment mache, ich festige den Stoff nochmals vom Vortag. Wir haben die Gewohnheit leider, dass wir zu schnell weiter eilen. Wir müssen lernen, wieder mehr in unserer Zeit zur Ruhe zu kommen, Dinge nochmals zu tun, wie eine Bäuerin mir mal gesagt hat. Haniel hat zu mir gesagt, du bist wie eine Kuh, die immerzu frisst. Und weißt du, was meine Kuh mit einer Kuh passiert, die immerzu frisst? Sie kriegt irgendwann Probleme mit Magen. Und hast du gesehen, was die Kühe machen zwischendurch? Sie setzen sich hin und käuen wieder. Er hat gesagt, Haniel, wenn du ein gutes Familienoberhaupt werden willst und bleiben willst, willst, dann musst du lernen, wieder zu käuen, das nochmals vorzunehmen. Ich habe es Ihnen gestern schon gesagt, wenn ein Kapitel der Bibel Ihnen Probleme bereitet, danken Sie Gott dafür, dass er Ihnen Gelegenheit gibt, das Ihnen nochmals hervorzunehmen. Vielleicht möchte er Sie ja etwas verlangsamen. Vielleicht möchte er sie aus ihrem Trott herausreißen. Und eine sehr gute Art und Weise, um aus diesem Trott herauszukommen, ist, sich mal die Verse vorzunehmen, die einem irritieren. Haben Sie vorher genau zugelesen in Jesaja 43? Dass da plötzlich steht, nach diesem wunderbaren ersten Satzteil, dass er Völker für Israel hergibt. Was ist denn das genau? Das irritiert doch. Also, Jesaja 43 nochmals nehmen und nicht nur den ersten Teil des dritten Verses lesen, sondern den zweiten Teil und mal die Fährte aufnehmen, darüber beten, auch sich mal zu fragen beginnen, wieso stoße ich an solchen Stellen an? Das hat mit was ganz zu tun. Ich glaube, dass wir in jeder Zeit, immer in der Kirchengeschichte, zu Einseitigkeiten neigen. Unsere Gesellschaft hat gewisse Voraussetzungen geschaffen, die uns eine Seite von Gottes Wesen betonen lässt. Und im Moment ist es ganz klar die Seite, dass Gott ein Lieber ist, der mir meinen Freiraum gewährt, mich so annimmt, wie ich bin und ich gar nichts tun muss und eigentlich machen und lassen kann, was ich will. Ich sage es jetzt etwas überspitzt. Das ist ein falscher Freiheitsbegriff des säkularen Menschen, den wir auf das Gottesbild übertragen. Jesaja korrigiert dieses Gottesbild gerade in den Kapiteln 40 bis 48. Wir müssen beide Dinge in Balance halten. Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe. Die Wahrheit und die Barmherzigkeit. Die Güte und die Gerechtigkeit. Und Jesus hat beide zusammengebracht am Kreuz. Wenn wir eine Seite von der anderen loslösen, gehen wir irre. Wir haben dann als Viertes uns angeschaut, etwas konkreter, wie dann Jesaja auf der Zeitachse, wie sich das da befand. Wir haben gesehen, dass etwa 1400 vor Christus das Land eingenommen wurde, das verheißene Land, und dann eine lange Zeit kam, etwa 250 bis 300 Jahre, wo Israel von Richtern regiert wurde und eigentlich so in einzelne Stämme zerfiel und jeder eigentlich tat, das steht im Richterbuch, was recht war in seinen Augen. Recht war in seinen Augen. Eine andere Bezeichnung dafür, dass es den Bund nicht hielt. Richter 2 macht das schon klar. Nach dieser Zeit kam das Königtum unter David, zuerst Saul, den Gott auf die Seite tun musste, weil er den Bund nicht hielt. Dann David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der sich schwer versündigte, der aber ein weiches Herz behielt. Psalm 51, dieser wunderbare Bußpsalm, zeigt, wo der Schlüssel lag. Warum konnte Gott in 1. Könige 15 nachher sagen, der vollständig wandelte nach dem, was ich ihm geboten habe? Warum? Weil er eben Buße tat. Weil er eben die Rettung suchte bei dem, wo es Rettung gibt. So oft, wenn ich das Alte Testament lese, denke ich bei Stellen, oh nein, warum hat er jetzt nicht Hilfe bei Gott gesucht? So ist es mir auch gegangen am Sonntag bei Abel. Warum hat er nicht gesagt, ich würde schon, aber ich will nicht? Ah, David hat es getan. Er hat Hilfe bei ihm gesucht. Er hat sich gedemütigt und das ist der entscheidende Punkt. Das ging nur kurze Zeit gut mit Israel. Das war eine kurze Blütezeit und seinem Sohn Salomo, der gut angefangen und schlecht geendet hat, teilte sich das Reich so um 950 herum in ein Nordreich und ein Südreich. Und das blieb so bis zur Zeit Jesajas, dass es ein 10-Stämme-Reich gab und ein Südreich mit 2 Stämmen, Juda und Benjamin, die oft miteinander im Zwist lagen. Das wäre auch mal eine Geschichte für sich, das näher anzuschauen, die Geschichte des Bruderkriegs, da könnten wir auch viel darüber lernen. Und dann sehen wir eigentlich Jesaja in einer Zeit 740 bis 680, wo das Nordreich in den letzten Zügen lag. Das Nordreich war kurz davor, auseinanderzubrechen, durch Assur komplett von der Landkarte zu verschwinden. Jesaja im Südreich sieht diesen Assyr, diesen mächtigen Feind, der wieder erstarkt im 8. Jahrhundert vor Christus. Und dann sehen wir, dass er zwischen 740 und 680 eine wechselvolle Zeit durchlebt. Zuerst steht in Jesaja 6, Vers 1, können wir nachschlagen. Im Todesjahr des Königs Ussia. Das ist wohl ein wichtiges Jahr, ne? Um 740, da ist eine Zeitangabe gemacht, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und er hat dann eine Vision, eine wunderbare Vision. Vers 3, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, der die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Er bekommt eine Vision der Heiligkeit Gottes, ähnlich wie es Johannes in Offenbarung 4 bekommt, ist sicher auch ein Bezug zu diesem Kapitel. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Gott stellt sich in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit vor. Und was war die Antwort des Propheten? Wehe mir, ich vergehe. Genau das ist die Antwort des Propheten, der sagt, ich genüge nicht, ich vergehe. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Dieses Bekenntnis das ist es, worauf es ankommt, ein weiches Herz zu haben, zu merken, dieses Elend, das in mir steckt und im ganzen Volk steckt. Und das ist der Anknüpfungspunkt für den Retter. Wehe uns, wenn wir als Christen ein Evangelium verkünden, das uns selber in den Mittelpunkt setzt, das uns selber immer als gut hinstellt. Dann brauchen wir doch keinen Retten mehr, dann schaffen wir es doch alleine. Nein, das Evangelium ist eben gerade, dass wir unser Elend erkennen. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Genau dieser Blick auf die Herrlichkeiten, auf die Größe Gottes, gibt eben dieses Bewusstsein, dass es mit mir und mit uns als Volk nicht gut steht. Da flog einer der Seraphim zu ihm und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Es kommt die Rettung von außen, die Sühnung der Schuld, und dann ist fertig. Dann ging Jesaja zurück in sein Häuschen und sagte: So, jetzt ist alles gut. Nein, dann kam erst das Richtige. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Eine ganz krasse Frage. Die Theologen sagen, das ist eine Prophetenberufung, wie sie auch Amos übrigens erlebte. Und dann sprach Jesaja: Hier bin ich, sende mich. Ich bin bereit zu gehen. Erst als das geschehen wird, das war der Wendepunkt im Leben Jesajas, die Bereitschaft, für Gott hinzugehen. Wie schade ist es, wenn wir einfach denken, wir können schnell die Rettung für uns in Anspruch nehmen, wieder in unser altes Leben zurückschlüpfen und weiterleben wie bisher. Sehr schade. Ich habe es gestern auch versucht, am Leben von C.S. Lewis zu zeigen. Wir entbehren dann der wahren Freude. Wir entbehren dem, was die Bibel Heiligung nennt. Wir kommen dann unserem Auftrag nicht nach. Jesaja konnte es mit ganzem Herzen sagen: Hier bin ich, sende mich. Und dann lesen Sie noch den Auftrag mit mir. Der wird übrigens wiederholt in Matthäus 13, wird auf Jesus bezogen und seinen Dienst. Geh hin und sprich zu diesem Volk: Hört immer zu und versteht nicht. Wie bitte? Hört immer zu und versteht. Nein, hört immer zu und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Aha, das ist wieder so eine irritierende Stelle. Man muss gehen, damit sie nicht verstehen. Aber Moment, ich gehe doch nur, wenn sie... Nee, geh und sie verstehen nicht. Mache das Herz deines Volkes empfänglich. Nein, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich. Mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Wie bitteschön? Muss er nicht gehen, damit es eben umgekehrt passiert? Nein, der Prophetendienst hat immer zwei Seiten. Es ist ein Dienst zum Segen und zum Gericht. So auch wie der Dienst von Jesus ein Dienst zum Segen und zum Gericht war, so wie er sagt, für die einen in Matthäus 21 ist er der Eckstein geworden, auf dem das ganze Leben ruht. Und dann lesen wir mir noch Matthäus 21, Vers 44. Führe Sie jetzt das herum, aber es sind wichtige Fragen. Lesen Sie mit mir Matthäus 21, Vers 44. Schon Vers 42 sagt Jesus zu den Ältesten des Volkes: Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn her ist das geschehen, das ist wunderbar in unseren Augen. Er sagt, der wird Eckstein, der Grundstein, auf dem alles beruht. Petrus bezieht diesen Vers, dieses Zitat in 1. Petrus 2 auf das Volk Gottes. Wunderbar, sagen wir. Ja, aber es hat noch eine Kehrseite. Vers 44. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Warum lesen wir solche Verse nicht? Warum hören wir vorher auf? Das ist unvollständig. Ich sage es ganz deutlich, die Bibel ist voll von beiden Seiten. Die Propheten sind voll. Wir lesen vielleicht die Propheten nicht, weil wir die andere Seite nicht lieben. Aber sie ist da. Sie ist nicht nur im Alten Testament da. Sie ist auch im Neuen Testament ganz klar im Dienst von Jesus, im Dienst der Apostel und im Dienst von Johannes am Schluss in der Offenbarung da. Dieser Eckstein hat zwei Wirkungen. Die einen wird er das Fundament und die anderen zerschmettert er. Beide Seiten sind richtig. Gottes Heiligkeit, Gottes Herrlichkeit, wie wir es in Jesaja 6 gesehen haben, ist tangiert. Gottes Herrlichkeit, sie steht nicht auf dem Spiel. Er bleibt heilig. Er braucht uns Menschen nicht, aber es ist ein ernsthafter Gegensatz zu seiner Heiligkeit. Wenn er diese Heiligkeit nicht beanspruchen würde, wäre er nicht mehr Gott. Dann kehren wir uns das Verhältnis um, dass wir Menschen plötzlich bestimmen, wer er sein sollte. Nein, er ändert sich nicht, er ist heilig, er ist gerecht. Und er wird auch denen, das ist so spannend in Offenbarung 8, denen, die das Opfer des Herrn Jesus nicht angenommen haben, dieselbe Glut dieses Feuers auf sie regnen lassen, es wird ihnen zum Gericht sein, Offenbarung 8. Beide Seiten gibt es. Sie durchziehen die ganze Schrift und wir müssen sorgfältig darauf achten, dass wir die ganze Schrift und den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Ich habe einen kurzen Ausflug gemacht zur Berufung Jesajas, Jesaja 6, um 740. Ich habe gesagt, er hatte eine wechselvolle Zeit, dieser Jesaja. Zuerst Ussia, eine Zeit der großen Stabilität und des Wohlstands. Man könnte sagen, es war wirklich so ähnlich der Zeit am Ende des Römischen Reiches, wo die Römer sehr viel Wohlstand hatten, aber es immer wieder Einfälle gab Übergriffe von umliegenden Völkern. Es war eigentlich bedroht, dieser Wohlstand. Ich weiß nicht, ob die Zeit ähnlich ist wie heute. Viele sagen es, dass wir wieder am Ende eines Zeitabschnitts ständen. Ich kann es nicht sagen, ich bin nicht Gott. Aber es könnte durchaus sein, dass wir in einer Zeit, in einer Glocke des Wohlstands leben. So war es auch zur Zeit Jesaja, als er angefangen hat. Das Volk hat einen unglaublichen Wohlstand, der aber nicht ihrem Gehorsam zu verdanken war, sondern der Schwäche der Assyrer. Gott hat dem Volk einige Jahrzehnte Ruhe gegeben und nochmals die Gelegenheit, um umzukehren. So war die Situation, als Jesaja 740 seinen Prophetendienst begann. Und dann erlebte er den Sohn Ussias, Ahas. Wenn Sie Ahas-Leben schon mal gelesen haben, das ist ein ganz trauriges Leben. Dieser Ahas hat den ganzen Gottesdienst abgeschafft. Er hat bei den Syrern Rat gesucht, da wird auch Bezug genommen in Jesaja 7 und 8, hat bei den Syrern Rat gesucht und hat dann sogar, als die Syrer siegreich waren, gesagt, jetzt weiß ich, welchen Gott ich wählen muss. Er schickte seinen Priester nach Damaskus und ließ genau einen Altar anfertigen nach den Maßen des Altars in Damaskus, in Jerusalem, dort, wo Gott wohnte. Grauenhafter Götzendienst hat eingesetzt unter Ahas und er ist dann gestorben. Dann kam Hiskia, der junge König, und es freut mich da zu lesen, dass er gleich zu Beginn seiner Herrschaft alles wieder umgedreht hat. Ich frage mich jeweils, wie kann das passieren? Er hat doch so ein schlechtes Elternhaus. Ja, Gott hat ihn erweckt. Gott hat ihm nochmals eine Blüte gegeben. Dieser Hiskia hat bei Gott Hilfe gesucht. Er hat sogar in den anderen Stämmen herumschicken lassen und gesagt, kommt, wir feiern zusammen, wie der das Paschaf ist. Und er hat sich gefreut. Es war eine große Freude unter dem Volk, ein großer Aufbruch. Das alles hat Jesaja erlebt. Er hat dann die Rettung von den Assyrern erlebt. Er hat am Schluss seiner Herrschaft, von Hiskias Herrschaft, auch den dummen Fehltritt mit den Babyloniern erlebt, wie sich Hiskia schmeicheln ließ zu Ende seiner Regierungszeit. Und das Ende war gar nicht schön. Sein Sohn Manasse, wie ich habe es schon angetönt, als der an die Macht kam, war es noch schlimmer als mit Ahas, der schlimmste König mit Abstand, von dem überhaupt im Alten Testament berichtet wird. Er machte alle Gräuel, die man sich nur vorstellen konnte. Und Jesaja wurde wahrscheinlich, so kann man vermuten, am Anfang seiner Herrschaft auf Befehl von König Manasse in einem Baum zersägt. Das war die wechselvolle Zeit von Jesaja. Das Südreich wurde dann rund 80 Jahre später weggeführt durch die andere Regionalmacht Babylonien und 70 Jahre später wieder ins Land zurückgeführt. Ich bin immer noch daran, so eine Zusammenschau zu geben, eine Synopsis, nochmal zu gucken, was haben wir überhaupt gemacht. Jetzt war noch die Frage auch gestern, wie kann man Jesaja als Propheten lesen? Auf was muss man sich denn achten? Ich habe es Ihnen nochmals zusammengefasst in diesem mittleren Flipchart, den habe ich neu geschrieben. Ich glaube, es sind vier Dinge, auf die wir uns achten können. Erstens auf die Parallelismen. Ich habe Sie gestern schon darauf aufmerksam gemacht. Das Buch Jesaja ist wie alle Propheten Prophetie. Prophetie in poetischer Form. Es gibt Satzteile, 2, 3, 4, manchmal 6, 8 Satzteile, die aus Doppelungen, Steigerungen, Ergänzungen und Gegensätzen bestehen. Und es ist immer gut, so ein Bündel dieser Satzteile zu nehmen und mal schauen, was ist die Aussage. Zweitens ist es auch wichtig, auf Bilder und Metaphern zu achten. Es kommen so viele Bilder und Vergleiche vor allem aus der Landwirtschaft. Wir werden das auch bei Amos noch sehen, das ist voll. Amos war übrigens Landwirt. Und dann drittens das Genre. Es hat ganz unterschiedliche Genre. Wenn wir zum Beispiel dieses 6. Kapitel nehmen, eine Prophetenberufung, eine himmlische Vision, ist das ganz was anderes als die Ouvertüre in Kapitel 1, wo ein Weheruf kommt, eine Gerichtsankündigung, Wehe der sündigen Nation. Es ist etwas anderes, als wenn zum Beispiel eine Heilsankündigung kommt in Kapitel 35, wo sagt, die Wüste wird wieder blühen. Achten wir uns, dass jemand hat gesagt, dass Buch Jesaja ist eine Collage mit ganz verschiedenen Stilen, Genres. Das wechselt manchmal innerhalb des Kapitels. Dann kommt ein Weheruf, dann kommt eine Gerichtsanklage, dann kommt ein Rechtsstreit, dann kommt ein Völkergericht, dann kommt wieder ein Heilslied und so weiter. Wir müssen achten darauf, auf das Genre. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ja, wie kann ich merken, welches Genre das ist, dann kann ich Ihnen nachher mal noch ein paar Studienbibeln angehen, wo Sie kurz nachgucken können. In einer guten Studienbibel wird das auch vermerkt am Anfang eines Kapitels. Viertens, achten Sie auf Wortteppiche. Ich sage dem so wie gestern, wo wir einen Abschnitt gelesen haben, wo über 5 Versen 8-mal das Wort Freude, Frohlocken, Jubel vorkommt. Also, das ist dann diese Einfärbung, dieser Ton, dieser Grundton. Einerseits gibt es diesen ernsten, belasteten Grundton und andererseits diesen freudigen, auf das Heil und die Dankbarkeit gerichteten Grundton. Und da ist es gut, sich auf solche Wortteppiche zu achten. Das 6., was ich gemacht habe, ist auch kurz anzusprechen, wie wir Jesaja auf uns anwenden können. Ich habe 2 Dinge vorgeschlagen, 2 einfache Vorgehensweisen, Jesaja, Jesus, wir. Die erste Frage, wenn man zum Beispiel im persönlichen Bibelstudium ist, könnte man sich stellen, was steht hier genau geschrieben? Jesaja. Dann zweitens, gibt es Zitate, die auf Jesus hinweisen? Es gibt fast in jedem Kapitel des Propheten Jesajas Zitate im Neuen Testament. Lesen Sie diese Zitate nach im Neuen Testament, schauen Sie mal, auf was bezieht sich das? Auf die Geburt, auf den Dienst von Jesus, auf den Tod, auf die Auferstehung, auf das Wiederkommen. Sehr wichtig. Wir haben ja gesehen, es ist das Zentrum der Bibel, es ist das Zentrum des Buches Jesaja. Und es ist auch das Zentrum und das Ziel unseres Lebens. Darum wichtig, Jesaja, Jesus und drittens, wir. Wo sind Brücken gebaut worden? Ich glaube, wenn wir die beiden ersten Schritte gut machen, genau uns achten, was steht hier und auch sehen, wohin führt das, dass dann uns Gott auch eher die Tür öffnet, habe ich manchmal den Eindruck, dass wir dann Brücken zu uns bauen können. Springen wir nicht gerade, wenn wir einen Text gelesen haben, zu uns. Das ist einfach die Verführung unserer Zeit, dass wir sehr schnell immer sagen, was bringt es mir, was bringt es mir. Das ist halt die gesellschaftliche Hauptfragestellung unserer Zeit. Aber lernen wir wieder zuerst, die anderen beiden Schritte zu tun. Eine zweite Möglichkeit, das zu tun, ist entlang dem Dreischritt des Glaubens, Elend. Ich habe dazu die Frage geschrieben, was lastet auf meinem Leben? Was lastet? Man kann das auch im Propheten Jesaja gut sehen, die Last wird immer wieder aufgezeigt. Wo ist mein Elend? Was belastet mich? Zweitens, Erlösung. Woher kommt Hilfe? Sie kommt von außen her. Das ist die wunderbare Botschaft der Heiligen Schrift und des christlichen Glaubens. Woher kommt Hilfe? Schauen Sie mal im Buch Jesaja, woher kommt Hilfe? Wo suche ich Hilfe? Und das Dritte, Dankbarkeit. Wie kann ich auf die Hilfe, auf diese wunderbare Rettung antworten? Was wäre ein nächster Schritt in der Dankbarkeit? Jemand hat mal gut gesagt, Menschen, diese Person arbeitet sehr viel mit Menschen, die schwere Lasten tragen. Er sagt, Menschen, die Angst haben, das Schönste ist, nachdem sie diesen Hilferuf getätigt haben, von sich wegzublicken und für andere Menschen etwas zu tun. Das ist eine Frage der Dankbarkeit, der Reaktion. Wie kann ich darauf antworten? Durch die Angst hindurchgehen und für andere etwas tun. So, jetzt habe ich sie mal durchgeführt. Auf das, was ich gestern gesagt habe, habe ich gemerkt, habe ich einige Ergänzungen vorgenommen. Und jetzt bitte ich Sie, Folgendes zu tun, um das etwas weiter zu festigen, um wirklich so einige Strukturen und Pfeiler auch sacken zu lassen, bitte ich Sie so in 3-4 Gruppen, wenn Sie das nicht wollen, auch alleine, sich einfach vor einen Flip hinzustellen, 1-2 Minuten dort zu verweilen, vielleicht die eigenen Notizen gegenzuchecken und nochmals zu gucken, was ist mir jetzt neu gewesen, was war mir hilfreich. Und wenn Sie wollen, können Sie das auch links und rechts sagen. Wenn Sie nicht wollen, senken Sie den Kopf, schön christlich, und dann wissen die anderen, die wollen nichts sagen. Ne? Gut, so gebe ich Ihnen eine kleine Zeit. Da können Sie sich aufstehen, vor die Flips stellen, Notizen ergänzen, austauschen. Kann ich ja wieder. Sehr gut, wenn Sie wieder an Ihre Plätze kommen. Wie wäre es, wenn Sie auch ein kleiner Jesaja würden? Das wäre doch mal was Tolles. Was meine ich damit? Sie können jetzt Folgendes machen. Sie können sagen, toll, jetzt habe ich ein paar Hinweise für Jesaja gekriegt. Ich habe mir da ein paar Seiten aufgeschrieben und jetzt habe ich das zu Hause für mich im Gestell. Und wenn Sie jetzt sagen wie Jesaja, hier bin ich, sende mich, dann beten Sie doch darum, wem Sie in oder nach diesen Bibelwochen mal davon erzählen könnten. Gibt es eine Freundin, einen Freund, eine Bekannte, Kinder, Enkel, denen Sie mal eine Bibelstunde privat geben könnten über Jesaja? Was ich vorher gemacht habe in diesen 40 Minuten war nichts anderes, als ich habe es für mich selber auch nochmal rekapituliert. Es gibt nichts Besseres für den Lernprozess, als selber weiterzugeben. Das ist die absolut höchste Lernkurve, die Sie erreichen können. Sie machen es sehr gut, Sie schreiben auf, Sie fragen nach, Sie machen es nochmals, wir tauschen aus, das festigt vom Lernprozess her enorm, aber das absolut Wichtigste, und ich glaube, es ist nicht zufällig, das Wichtigste ist das, dass Sie selber weitergeben. Beten Sie darum, dass Sie ein kleiner Jesaja werden und irgendwo, sei es in einem Bibelkreis, in einer persönlichen Stunde, ich bete jeweils sogar darum, dass ich den Arbeitskollegen was weitergeben kann, darum bin ich auch gar nicht unglücklich, wenn die Links auf dem Netz sind, dann kann ich einfach den Link schicken. Und es gibt auch Leute in meinem, wo ich hingehe ins Turnen, die hören sich immer meine Predigten an und ich schicke ihnen dann die Links. Das ist doch eine wunderbare Gelegenheit. Vielleicht sagen sie, ich kann das nicht weitergeben, das ist zu schwierig oder zu persönlich. Dann schicken sie doch einem Freund den Link. Oder fragen sie dann nochmals nach, ob er was hören konnte. Und seien sie nicht erstaunt, wenn er sagt, es hat mich irgendwas geärgert oder irritiert. Gottes Wort irritiert. Irritation ist der Anfang des Lernens, hat immer ein guter Freund von mir gesagt. Werden Sie zum Jesaja, geben Sie die Inhalte weiter. Das ist auch das, was mich selber antreibt, darum bin ich hier. Darum gebe ich gern meinen Urlaub hin, um das zu machen. Ich möchte es gern weitergeben, es ist zum Weitergeben. Ich habe in den Studienbibeln versprochen, 4 Empfehlungen von meiner Seite, 2 deutsche, 2 englische. die neues Leben Studienbibel. Ich habe auch von einigen hier gehört, dass die sehr segensreich sei. Ich habe es auch so erlebt. Ich habe das Neue Testament damit durchgearbeitet, mehrere Male. Sehr zu empfehlen. Es gibt die ganze und es gibt, glaube ich, auch nur das Neue Testament. Ich weiß es, bin nicht ganz informiert aktuell. Und natürlich gibt es auch immer digitale Versionen. Ich habe mir angewöhnt, ich lese sehr gerne analog, aber ich habe für mich einen kleinen Tablet, den ich immer offline habe. Darauf habe ich nur die Bibeln. Oben den deutschen, englischen Text, unten den griechischen, hebräischen Text oder eine Studienbibel zugeschaltet. So klein. Ich kann es ins Jackett nehmen, ich kann es mit mir irgendwie in den Rucksack nehmen, ich kann es auf der Toilette hervornehmen, auf dem Klo. Überall habe ich Zugriff darauf und kann es hervornehmen. Was ist ja herrlich, diese Möglichkeiten, die Gott uns gibt. Zweite Möglichkeit, die MacArthur Studienbibel. Jede Studienbibel ist auch aus einer bestimmten theologischen Richtung herausgeschrieben, ist klar. Aber diese Bibeln sind wirklich bibeltreu und kann ich Ihnen versichern, ich habe alle vier studiert, dass Sie da gute Nahrung vorfinden. Bibeltreu meine ich, dass wir vom Grundsatz ausgehen, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Voll zuverlässig. MacArthur Studienbibel gibt es, wenn jemand hineinschnuppern möchte, auch ab dem Netz. Das kann man sich herunterladen. Jedes einzelne Buch kann man als PDF sich mal runterladen, mal schauen, sagt mir das zu, lerne ich da was? John MacArthur hat über Jahrzehnte in seiner Gemeinde die Bibel ausgelegt. Er hat jeden Tag 8 Stunden, über Jahrzehnte, 8 Stunden lang die Bibel studiert und die Kommentare, und das merkt man. Er hat übrigens auch 5 Kinder, die alle durch Gottes Gnade den Weg des Herrn gehen dürfen. Das ist eine beeindruckende Lebensgeschichte. Es gibt übrigens jetzt neu auch die Biografie über ihn in der deutschen Sprache von Murray. Ich weiß jetzt den Vornamen nicht mehr. Murray ist einer der besten Biografen, kirchengeschichtlichen Biografen, die leben. Ich denke, es ist der beste weltweit. John MacArthur, Studienbibel. Dann drittens die ESV, Study Bible. Das ist meine Lieblingsstudienbibel. Es gibt sie auf dem Netz sogar. Also ich habe gesehen, letztens wurde sogar online geschaltet. Für jedes Bibelbuch eine Einführung. Gehen Sie mal aufs Netz und suchen Sie mal unter ESV Study Bible die Einleitungen. Es ist unglaublich viel Material drauf. Nur schon auf dem Netz ganz kostenlos zur Verfügung gestellt. Finde ich immer unglaublich. Ich finde es eigentlich furchtbar, weil das waren Jahrzehnte Arbeit. Aber die Absicht war ja nicht, dass man es nur uns reichen Deutschen und Schweizern zur Verfügung stellt, sondern die Hauptabsicht geht dahin, auch in Afrika und in Asien und überall an den Orten, wo sie es sich nicht leisten können, dem zur Verfügung zu stellen. Und wenn Sie ein Herz dafür kriegen, etwas von Ihrem Reichtum, von unserem Reichtum wegzugeben, stecken Sie es in solche Projekte. Es ist eine Katastrophe, was das Internet anrichtet. Man bekommt nichts mehr als Autor. Es zerstört die ganze Branche. Ich habe ein Buch gelesen von einem Mitgestalter des Internets. Es war eigentlich eine Bekenntnisschrift. Er hat gesagt, wir haben eigentlich verschiedene Branchen zerstört, unter anderem die Schriftstellerbranche. Haben sie zu wenig beachtet bei der Planung, gesteht er ein. Also wenn Sie ein Herz haben, dann spenden Sie doch wirklich für Bibeln und für solche Verbreitung. Das ist unglaublich, wenn Sie sehen, wie in Asien, in China zum Beispiel und auch in anderen Ländern, Tausende von Christen, es gibt kaum Pastoren, es gibt kaum Ausbildung, das wächst so schnell und solche Ressourcen sind sehr wichtig. ESV Study Bible ist von vielen namhaften Theologen erstellt worden und der von mir sehr geliebte James Packer, 90 Jahre alt geworden, hat jedes einzelne Wort redigiert. Jedes einzelne Wort hat er durchgelesen, kritisiert, zurückgeschickt. Da können Sie davon ausgehen, das ist top, wirklich top. Und ich glaube, 2 Millionen Worte, Anmerkungen für die Bibel. Und dann die vierte, die NIV Study Bible, nicht ganz auf dieser, ich würde sagen, auch eine sehr, sehr gute Studienbibel, nicht ganz auf diesem Level der anderen, aber auch sehr hilfreich. Ich habe beide Studienbibeln online immer bei mir und kann immer darauf zurückgreifen. Es sind sehr gute Instrumente, die in den letzten Jahren da auch online gegangen sind. Und nochmals der Aufruf, wenn Sie ein Herz haben dafür, spenden Sie doch Crossway und all diesen Verlagen, die auch schauen, dass das Verbreitung findet, auch auf anderen Kontinenten. So, jetzt ist wieder rund Viertel vor elf. Das letzte Mal haben wir es so gemacht, dass wir eine Pause machten bis elf. Na, das sieht das. Weil nachher kommt nochmals ein neuer Anlauf für Jesaja. Und dafür wollen wir uns doch noch kurz rissen. Ist okay, wir eine Pause machen? Um 11 Uhr weitermachen. 10 Minuten, 5 vor, ja, das ist auch gut. Dafür höre ich dann etwa 5 Minuten früher auf. Das noch.